Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirktl.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schwarz begegnet. Schön, dass ihr alle da seid. Einen lieben Gruß aus dieser herbstlichen Zeit jetzt momentan bei uns. Es wird alles ein bisschen stiller. Und das Schöne ist, in dieser Zeit passiert es dann auch, dass man ein bisschen nachdenken darf über verschiedene Sachen, über sich selber, aber auch über die Welt. Und heute habe ich die Julia und die Sarah bei mir, die schon mit ganz jungen Jahren sozusagen über die Welt anders nachgedacht haben und sich entschieden haben, irgendwas zu machen für die Welt, was wirklich sehr, sehr besonders ist. Und ich freue mich ganz, ganz fest, dass ihr heute da seid, liebe Julia, liebe Sarah. Vielleicht könnt ihr euch jetzt einmal selber vorstellen und einer von euch einmal erzählen, was damals passiert ist. Und vielleicht teilt sich diese Frage, weil es ist eine große Frage. Was macht ihr, um die Welt ein bisschen besser zu machen? Was ist eure Mission? Und wie ist es dazu gekommen?
Ja, vielen Dank. Danke, dass wir in dieser wunderschönen Umgebung da mit dir heute sprechen dürfen. Ja, was ist damals passiert? Wir würden dich da voll gern mitnehmen, dich und die Hörer und Hörerinnen, ins Jahr 2008 auf eine kleine Reise, weil da hat es tatsächlich für uns beide einen Moment gegeben, der ausschlaggebend war. Dass wir jetzt 16 Jahre später, 16 bis 17 Jahre eigentlich, seit dem ersten Aufenthalt in Ghana, im Norden von Ghana, dass wir da nach wie vor so lange dran sind. Es war im Jahr 2008, wir waren Studierende der sozialen Arbeit an der Fachhochschule in Linz in Oberösterreich und haben uns entschieden, ein Praktikum in Ghana zu machen. Sind da über eine Organisation hinvermittelt worden in den Norden von Ghana und sind dann in einem Waisenhaus angekommen, also der erste Tag, wie wir dort gestanden sind, mitten in diesem sehr heruntergekommenen Waisenhaus im Innenhof eigentlich. Das war ein Moment, der uns ganz stark geprägt hat. Wir waren dort, man kann sich vorstellen, extrem heiß. Also die Sonne im Norden von Ghana, die brennt auf der Haut. Staubig, sehr viel Sand, rote Erde, schweißgebadet, das erste Mal in Afrika. Mhm. Und ja, in diesem Innenhof dieses Waisenhauses haben wir drei Räume gesehen, wo 45 Kinder untergebracht waren. Eine kleine Küche, wo am offenen Feuer gekocht wurde. Wenn ich mich weiter erinnere, sozusagen, ist da ein Fass gestanden, ein großes Fass mit Wasser, Regenwasser drinnen und so ein öliger Schleier drüber. Das war das Trinkwasser, sind wir dann später draufgekommen. Matratzen am Boden, die gerade in der Sonne getrocknet sind, weil die Kinder nach wie vor, also einige der Kinder, Bettgenäst haben. Die sind da untertags in der Sonne, haben sie getrocknet, damit sie am Abend wieder reingelegt werden können. Die Räume waren tatsächlich sehr schockierend. Also ja, die Wände sind runtergebröckelt, extrem eng alles. Und dann ist der eine Moment gekommen, wir sind da gestanden und das war am ersten Tag. Und ja, wenn ich erzähle, merke ich immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt haben wir es wirklich schon oft erzählt, aber das ist ganz, ja, das war lebensverändernd tatsächlich, weil wir plötzlich uns bewusst waren, mit welchen riesigen Privilegien wir ausgestattet sind. Und da ist Mittag dann gekommen und dann wurde aus dieser Küche heraus, wurden Reisschüsseln ausgegeben, also wirklich nur so Plastikschüsseln mit Plain Rice, genau, ohne irgendwas dazu, purer Reis. Und die Kinder sind zu uns hergekommen und dann kam der Moment und haben uns angeschaut und gesagt, you are invited, come and eat with us. Und das war, tatsächlich, ich habe mir gedacht, das ist jetzt ernst gemeint. Ihr habt eine Schüssel Reis am Tag und wollt diese eine Schüssel mit uns teilen? Also da waren wirklich unterernährte Kinder mit Blähbauch etc. Also so in der Umgebung haben wir uns da befunden. Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, diese Art der Großzügigkeit, des Teilens, des Miteinander in Verbindung gehen, das haben wir nicht erwartet. Und ja, irgendwie war es dann natürlich über die Zeit, wir waren 9 Wochen dort, haben dann diese Kinder, ja, Namen bekommen, Gesichter, die Abigail, der Hakim, der Mbavuni. das war, genau, wir haben Beziehung dann aufgebaut zu ihnen und das war nicht mehr möglich, dass wir sagen, okay, nach 9 Wochen ist es vorbei und wir fahren wieder nach Hause. Das war eigentlich wirklich der Startschuss damals.
Schön.
Genau, also You Are Invited war tatsächlich der Satz, der für uns ganz viel verändert hat und natürlich auch die Begegnung mit den 45 Kindern, die eine Schüssel Reis am Tag zum Essen gehabt haben. Und diese Privilegien, derer wir uns dann selbst bewusst worden sind und auch diese Ungerechtigkeit, wo man zur Welt kommt und mit welchem Leben man dann zu kämpfen oder auch nicht hat. Und wir haben uns dann echt entschieden, dass wir diese Ungerechtigkeit nicht hinnehmen wollen und dass wir daran was verändern wollen, dass wir gemeinsam auch die Strukturen verändern wollen. Also diese Ungerechtigkeit, diese beiden Welten, die wir da auf einmal so klar gesehen haben an unserem ersten Tag im Waisenhaus, haben uns eigentlich schon gezeigt, da müssen wir und wollen wir was verändern.
Und was ist dann passiert? Was habt ihr gemacht?
Wir sind im September quasi wieder heimgekommen aus Ghana und haben eigentlich nur vor Ort in Ghana sehr viele Spenden gekriegt. Das heißt, wir haben von Ghana aus dann einmal ein bisschen erzählt. Wir sind in einem Internetcafé und haben an Freunde und Verwandte einfach einen Bericht geschrieben, wie die Situation ist und mit wie wenig Geld man echt auch was verändern kann. Wie wenig es kostet, weniger als 1 Euro ein Kind einen Tag lang zu ernähren. Und das E-Mail hat dann mehr und mehr Menschen erreicht. Und dadurch haben wir dann innerhalb von wenigen Wochen 15.000 Euro auf unseren privaten Konten gehabt und haben wir wirklich gewusst, jetzt können wir tatsächlich irgendwie auch ein bisschen nachhaltig zu planen beginnen und nicht nur sagen, wir kaufen jetzt mehrere Säcke Essen. Und genau, und haben dann gemeinsam mit, also wir waren damals zu dritt vor Ort, 3 Studentinnen, und haben über diese E-Mails, die sie verbreitet haben, dann auch unsere Obfrau kennengelernt. Die ist dann gleich im November auch nach Ghana gereist, um sie alles vor Ort anzusehen. Und haben dann im Jahr drauf, haben uns dann Weihnachten das erste Mal gesehen und haben dann im März den Verein eben gegründet und haben gesagt, wir wollen wirklich schauen, dass wir das Leben dieser Kinder langfristig verändern können.
Was ist das für ein Verein? Wie heißt er? Und was macht ihr mit diesem Verein? Vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen mitnehmen.
Unser Verein heißt Brave Aurora, ein schwieriger Name, aber wir sagen auch immer, auch die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind schwierig, also passt es trotzdem. Brave steht für uns tatsächlich für die Tapferkeit dieser Kinder, die wir kennengelernt haben, und Morgenröte für die Sonne, die trotz der widrigen Umstände jeden Tag wieder aufs Neue aufgegangen ist. Und grundsätzlich ist für uns von Anfang an der Kinderschutz im Zentrum gestanden. Das heißt, dass wir schauen, dass es den Kindern gut geht, dass wir die Kinder mit dem versorgen, was sie brauchen. Und da sind wir dann sehr schnell auch drauf gekommen, eben wir waren in einem Waisenhaus und haben natürlich dann hinterfragt, wieso sind diese Kinder Waisenkinder, und sind drauf gekommen, dass sie eigentlich Sozialwaisen sind. Das heißt, dass ein Großteil der Kinder entweder Mama oder Papa oder beide Elternteile vielleicht noch hatte oder wenn auch nicht, dann zumindest andere Angehörige. Es kann nicht sein, dass ein Kind überhaupt keine Angehörigen mehr hat, aber dass sie oft die Familien die Kinder echt nicht leisten können. Und wir haben eben dann überlegt, wie wir das ändern können, wie wir diese Strukturen ändern können, und waren dann natürlich auch sehr früh schon mit den Behörden in Kontakt. Bei uns ist es quasi die Kinder- und Jugendhilfe, die ja dann auch für die Obsorge der Kinder zuständig ist, wenn es die Eltern nicht leisten können, und haben dann eben herausgefunden, dass das Beste natürlich ist, für die Kinder in den Familien aufwachsen. Das heißt, wir müssen die Familien stärken, dass die Kinder wieder in den Familien leben können. Und genau, also das ist grundsätzlich das Herz unseres Projekts. Die Kinder sind im Mittelpunkt und wir schauen, dass es den Kindern gut geht.
Das Thema ist, die Menschen dort kriegen Kinder, viele Kinder, wenig Kinder. Vielleicht können Sie uns das einmal erklären. Was passiert dann und warum nicht tun die Kinder weggeben? Also vielleicht können Sie uns das erklären. Wie ist das Leben dort und wie verhalten sich die Menschen durch ihre Möglichkeiten?
Also prinzipiell ist es so, dass wir ganz im Norden von Ghana tätig sind und da kommen sehr, sehr wenig Ressourcen hin. Das heißt, die Armut, Ghana ist ein sehr länglich gezogenes Land. Im Süden, in Accra, da gibt es noch mehr Ressourcen von Lebensmitteln, von Dienstleistungen, von Kinder- und Jugendhilfe. Und desto weiter man in Norden raufkommt, ist auch an der Grenze zu Burkina Faso, unsere Projekte, eines der ärmsten Länder Afrikas. Und diese Nähe, die spürt man.
Wir sind im Norden tätig, in 5 verschiedenen Regionen. Und da ist es so, dass die Menschen eben hauptsächlich von der Landwirtschaft leben. Und wenn die Familien Kinder bekommen, dann ist es manchmal so, dass beispielsweise der Vater stirbt und die Mutter dann mit 3 Kindern in einem meistens sehr entlegenen Dorf, also wir sind in entlegenen Dörfern unterwegs und nicht in Städten, da keine finanziellen Möglichkeiten hat, ihre Familie wirklich zu erhalten und zu ernähren. Und dann gibt es etwas, das heißt Kayaye. Das bedeutet, dass diese Frauen oft in die Städte abwandern, um dort sehr, sehr schlecht bezahlte Jobs zu machen. Also es sind oft Headporter, Trägerinnen, die am Kopf auf der Straße Dinge verkaufen. Und das ist sehr weit verbreitet, die verdienen maximal 2 Dollar am Tag, aber immerhin besser noch als im Dorf und in diesen entlegenen Regionen ja gar nichts zu verdienen. Die Kinder bleiben allerdings zurück. Und das Thema, das da entstanden ist daraus, ist, dass dann Waisenhäuser eröffnet wurden für Kinder, die eigentlich noch meistens eine Mama oder einen Papa oder diese erweiterte Familie haben, die aber nicht im Dorf sind und leben. Und wir haben geschaut, dass wir diese Frauen, meistens Frauen, 80% in unseren Trainings sind Frauen, wieder zurückholen in ihre Dörfer, wo ihre Familien leben und sie mit Know-how, mit Fähigkeiten, mit Skills ausbilden, mit solchen Fähigkeiten, die im Markt da wirklich gebraucht werden. Das ist von Imkerin zu Seifenproduzentin bis hin zu Schneiderin. Danke, genau. Also da haben wir ganz, ganz viele verschiedene handwerkliche, meist handwerkliche Dienstleistungen eigentlich, damit sie in ihren Dörfern wirklich Geld verdienen können, um ihre Kinder bei sich aufwachsen zu lassen und diese dann auch in die Schule zu schicken, zu ernähren und selbst eine Krankenversicherung stemmen zu können. Die Krankenversicherung kostet mittlerweile rund 4 Euro pro Jahr und das können sich sehr viele Menschen nicht leisten. Was parallel dazu neu entstanden ist, und das ist uns auch ganz wichtig, gegen das wir wirklich stark kämpfen und auftreten, ist das Thema Volunteerism. Das ist eine Wortkombination aus Volunteering, also freiwilligen Arbeit, und Tourism, Tourismus, weil, und da sind wir in unseren ersten Jahren eigentlich darüber gestolpert, wir gemerkt haben, okay, das ist auch ein Business, eigentlich ein milliardenschweres Business für Organisationen, meistens aus dem Westen, die junge Frauen, oft nach der Matura aus Europa, in Waisenhäuser schicken und vermitteln und die zahlen Geld dafür. 2 Wochen in einem Waisenhaus mithelfen, da die Kultur kennenlernen und wir sagen, okay, es ist aber eigentlich ein Sozialquickie. 2 Wochen, was soll man da nachhaltig bewirken und machen können? Noch dazu, kurz nach der Matura, meistens ohne Kompetenzen. Vielleicht werden sie sogar noch in eine Schulklasse gestellt und unterrichten dort, obwohl sie keine Lehrerinnen sind. Und da sind wir sehr, sehr kritisch und sagen, gut, das müssen wir stoppen. So mögen wir das eigentlich nicht. Dass freiwilligen Arbeit es gibt, Ehrenamt, und das ist wahnsinnig wichtig, in Österreich genauso wie in Ghana und in der Entwicklungszusammenarbeit, aber auf eine nachhaltige und sinnvolle, kompetente Art und Weise. Und die Kombination sozusagen, da haben sie halt mehrere Faktoren getroffen, dass diese Waisenhäuser vor allem im Norden von Ghana wirklich aus dem Boden gesprossen sind, also 150 Waisenhäuser hat es da gegeben, die es eigentlich gar nicht unbedingt braucht.
Mhm. Interessant. Vielleicht einmal erklärt, weil man beschäftigt sich hier dann auch nicht immer. Dann denkt man, ja, Waisenhaus eh ganz super und die sind dann eh gut aufgekommen und haben jeden Tag Essen und so weiter. Aber was fehlt da? Also ich will einfach nochmal auf diese Wichtigkeit aufmerksam machen. Was fehlt in den Waisenhäusern den Kindern und wo sollte man auch, wenn man was Gutes tun will, auf was sollte man achten?
Ja, das ist eigentlich auch in Österreich ganz genauso wie in Ghana. Also natürlich brauchen Kinder überall das Gleiche und auch wir haben in Österreich die Erfahrung gemacht, dass es für Kinder nicht ideal ist. Also selbst Kinder, für die das Familiengefüge, die eigene Familie nicht der ideale Platz ist, ist es oft der Einrichtung auch nicht. Weil die Kinder nicht lernen, auch weil sie es nicht vorgelebt kriegen, wie man später eine Familie leben kann, weil trotzdem ganz oft die Liebe fehlt, die Geborgenheit fehlt, wenn man von einer professionellen Bezugsperson erzogen wird oder so. Das heißt, das ist natürlich für Kinder auf der ganzen Welt mindestens genauso wichtig wie genug zum Essen zu kriegen und gesundheitlich versorgt zu sein, ist eben auch die Geborgenheit und ist die Liebe von einer Bezugsperson. Und darum setzen wir uns eben dafür ein, dass Kinder in Familien aufwachsen können und nicht in Waisenhäusern.
Und ganz wichtig ist da auch, wenn man jetzt von Freiwilligen zusätzlich betreut wird in diesen Einrichtungen, so eine kurze Zeit, dann wechseln die ja immer wieder. Man gewinnt vielleicht sogar Vertrauen zu einem Menschen und baut da wirklich eine Beziehung auf und hat das Gefühl, man, das ist jetzt wie eine Schwester für mich oder eine Tante. Und dann nach 2 Monaten ist die Person wieder weg. Mhm. Und meistens höre ich die nie wieder oder sehe die nie wieder, weil das ist halt ein einmaliger Auslandsaufenthalt. Und diese Menschen und auch wir, wie wir so jung waren mit 20, das sind ja sehr noble Motive und man will helfen, man will was Gutes tun, man hat einen Rucksack voller guter Absichten mit. Aber das wirklich einmal kritisch zu reflektieren, was heißt denn das für die Kinder in diesen Einrichtungen, wenn ich nur so kurz bleibe? Und okay, mir tut es vielleicht auch gut, dass ich da schöne Beziehungen aufgebaut habe, aber da kommen immer wieder neue Menschen in mein Leben und ich erlebe einen Beziehungsabbruch nach dem anderen eigentlich. Ja. Mhm. Das ist schon das, was wir da einfach so kritisch hinterfragt haben und wo wir sagen, gut, eine stabile Bezugsperson, und das kann auch in einer Pflegefamilie sein, muss nicht die Herkunftsfamilie sein, ist einfach viel gesünder für jedes Kind auf der Welt.
Was euch ja auch wichtig ist, was ich damals verstanden habe, so, dass es auch euch wichtig ist, dass ihr drüben die Menschen ermächtigen möchtet, ein Leben zu führen. Einmal eben das, was du mir erklärt hast, dass die Berufe lernen und dass man das auch im Dorf dann braucht. Also man braucht keinen Beruf lernen, den dann keiner braucht und so weiter. Da wird es auch so Sachen geben. Und das andere war aber das, dass ihr gesagt habt, okay, es bringt nicht immer was, wenn jemand drüber fährt und dann eben wieder weg ist. Wir brauchen die Menschen drüben. Das sind eure Partner, eure Mitarbeiter. Wie ist euer Verein organisiert? Wie kann man sich das vorstellen? Und was ist eure Erfahrung heute? Was hat sich wirklich bewährt?
Genau, wir sind auf alle Fälle eine lernende Organisation und freuen uns auch immer wieder, wenn man auch Fehler macht oder so, dass wir lernen, wie es besser geht. Es ist jetzt so, dass wir 18 lokale MitarbeiterInnen in Ghana haben. Und genau, wir sind davon auch ganz stark überzeugt. Also wir haben bewusst auch nicht irgendjemanden aus Österreich entsandt als Entwicklungshelfer, weil wir echt auch der Meinung sind, dass die Menschen vor Ort am besten wissen, was sie brauchen und wie das geht. Wir haben auch heute sogar vor unserem Gespräch uns noch briefen lassen von unserem Geschäftsführer in Ghana, weil der in Wahrheit der Experte ist, um über unsere Arbeit zu sprechen und nicht wir in Österreich. Also wir glauben wirklich daran, dass die Menschen immer die Expertinnen sind für ihr Umfeld und dafür, was sie brauchen. Zum Beispiel mit diesen Ausbildungen eben. Es geht eben nicht darum, dass man denen nur gibt. Natürlich könnte man auch sagen, wir stellen einfach nur Unmengen an Lebensmitteln zur Verfügung, dann geht es am Dorf auch besser. Dann macht man sie aber abhängig von uns und schauen nicht, wie man die Menschen eben selbst befähigen können, damit sie für ihr Leben selbst sorgen können. Ich kann da ein Beispiel bringen. Wir haben zum Beispiel im Jahr 2014 eine Frau ausgebildet als Schneiderin und die hat mittlerweile 16 Lehrlinge selbst ausgebildet. Wahnsinnig. Und von denen sind wiederum 6 schon wieder selbstständig tätig, die auch wiederum Lehrlinge ausbilden. Das heißt, wir schauen wirklich, dass wir das immer den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, das auch weitergeben, dass das immer weitergetragen wird. Und so sind es eben für die Menschen, die wir in einem Jahr erreichen, sind nur ein paar Tausend wahrscheinlich. Aber dadurch, dass dann alle diese Menschen wiederum wieder Menschen erreichen, glauben wir wirklich, dass es möglich ist, dass wir so die Welt verändern.
Das glaube ich auch, weil das ist wirklich auch der Unterschied, den ihr da macht. Der Unterschied zu sagen, okay, was wird erstens einmal wirklich gebraucht und wie kann man alle ermächtigen, damit umzugehen und dass es den möglichst größten Nutzen hat für alle. Und das ist schon sehr einmalig bei euch. Also das, glaube ich, muss man auch immer schauen, wenn man irgendwas spendet. Für was ist das? Ist das so nachhaltig wie jetzt schon in eurem Fall, dass es einfach möglichst lang nachwirkt? Und das ist auch schön, dass ihr das macht, ja.
Da gibt es auch ganz ein schönes Zitat, das mir da jetzt gerade eingefallen ist. Das heißt, und das erwähnen wir auch immer wieder, nothing about them without them.
Mm, schön.
Genau, das ist so unser Leitsatz, den wir versuchen, in unsere Struktur, auch in unsere Organisationsstruktur ganz stark einzubauen und immer wieder uns in Erinnerung zu rufen.
Schön, sehr schön. Wir haben uns ja kennengelernt durch einen gemeinsamen Freund. Und bei uns war es dann so ein bisschen das Thema. Bei uns ist das immer sehr spannend. Wir helfen ja immer wieder bei ein paar Projekten. Und das ist uns gleich ja sehr nah gegangen. Und wir haben dann ja auch eine Umfrage gemacht, was unsere Mitarbeiter gerne unterstützen wollen. Und da muss ich dazu sagen, dass durch unser Team plus aber auch durch unsere Gäste da ja auch eine Summe zustande gekommen ist. Wir haben 21.000 Euro gesammelt. Und vielleicht kannst du uns dazu sagen, was war das für ein Projekt? Warum ist das dort wichtig? Vielleicht gibt es da auch so einen Aha-Moment. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, was da wirklich passiert oder abgeht. Und dann würde ich aber ganz kurz, oder das mache ich jetzt gleich noch sagen, für alle, die vielleicht also Projekte machen wollen, wie wir gesammelt haben, und deshalb auch ein tausend Dank an unsere Gäste, weil wir haben einfach jede Woche Preise zur Verfügung gestellt und haben das Projekt vorgestellt und die Gäste haben Tombola-Preise, also Tickets kaufen können und dadurch ist ein großer Teil von diesem Geld zustande gekommen. Oder auch bei den Mitarbeiter-Weihnachtsfeier haben wir Tombola-Preise gehabt und die Mitarbeiter haben Lose gekauft. Und eigentlich durch diese ganze Tombola-Sache haben wir diese wirklich schon sehr enorme Summe von 21.000 Euro gesammelt. Deshalb danke an alle, die Lose gekauft haben. Und einfach auch hiermit nochmal so ein bisschen das rauszuschreien, man kann das auch mit allen machen und dann ist für jeden eine kleine Summe, aber insgesamt ist es wieder eine große Summe. Aber vielleicht ganz kurz, was ist das Thema gewesen, beziehungsweise warum ist das so wichtig dort?
Ja, ich will vielleicht nur in einem Satz ganz kurz erwähnen, das haben wir vorhin noch nicht gesagt, dass Spenden natürlich auch steuerlich absetzbar sind. Das ist vielleicht insbesondere auch für Unternehmen oder auch für ja, Spenderinnen schon auch eine interessante Information. Und das Spendengütesiegel tragen wir auch. Genau, jetzt nochmal zu dem Projekt, das eben das Alpenresort jetzt auch unterstützt hat, dieser großzügigen Summe. Ist es so, dass insbesondere Frauen und Mädchen in Nordghana täglich mit sehr vielen Herausforderungen konfrontiert sind. Frauen sind generell benachteiligt und Mädchen werden oft ein bisschen zurückgelassen, sei es jetzt in der Schule, im Beruf und so weiter. In Ghana wird 1 von 5 Mädchen als Kind verheiratet, das heißt unter 18 Jahre. Es kommt immer wieder zu Teenager-Schwangerschaften und schon die monatliche Periode ist eine große Herausforderung, weil es ganz oft keine Hygieneprodukte gibt. Und es ist dann so, dass Mädchen mit Blättern, mit irgendwelchen Lappen einfach auch versuchen, ja, ihr Blut aufzufangen und manchmal gelingt es auch nicht. Und dann ist es natürlich auch sehr schambehaftet und deswegen Mädchen auch ganz oft nicht in die Schule gehen, wenn sie dann ihre Periode haben. Und dadurch natürlich sie dann auch früher mit der Schule aufhören als die Burschen, weil sie viele Fehlzeiten haben, weil sie dann nicht die akademischen Leistungen bringen können. Und dadurch haben Mädchen und Frauen in Ghana dann generell nicht die gleichen Chancen wie Burschen und Männer. Das ist jetzt eben nur mal zur Ausgangslage. Und Sarah, ich glaube, du magst uns noch ein bisschen mehr erklären, jetzt direkt zum Projekt.
Genau. Mit eurer Spende ist tatsächlich möglich, dass 12 solcher Mädchenclubs unterstützt wird. Das sind über 300 Mädchen. Also das ist wirklich eine ganz große Gruppe an jungen Frauen, mit denen wir diese Trainings machen, wo wir Mentorinnen ausbilden, die dann ihre eigenen Gruppen führen, die Themen miteinander wirklich auswählen, die gemeinsam lernen, Entscheidungen zu treffen, die ihre Stimme erheben. Also da geht es um viel mehr als die Binden selbst, die dort natürlich auch genäht werden, diese reusable pads, dass sie keine Blätter und keine Seiten aus irgendwelchen Büchern reißen müssen, sondern diese wiederverwendbaren Binden verwenden können. Aber im Prinzip geht es um viel, viel mehr, nämlich eine Generation an jungen Frauen, an Mädchen zu unterstützen, zu stärken, dass die sie gegenseitig erheben, dass die gegenseitig füreinander da sind und sichtbar werden, Entscheidungen mittreffen können und auch in ihrer Dorfgemeinschaft sozusagen da wirklich ein Mindset-Change, eine Veränderung, in dem ich als Frau kann stolz sein, eine Frau zu sein, da auch wirklich vorantreiben. Und Menstruationsblut ist deshalb da, weil ich die Superpower in mir trage, ein Menschenleben auf die Welt zu bringen. Genau, und das ermöglicht diese Spende und diese Clubs, also das ist viel, viel mehr als diese Binden, das ist wirklich ein Mindset-Change, den wir da versuchen voranzutreiben gemeinsam.
Vielleicht können Sie auch so ein bisschen erklären, weil ich finde es immer schön, wenn man einfach so sagt, okay, das ist jetzt ein Bereich, da habe ich jetzt geholfen, hinter dem stehe ich. So nicht einfach irgendwo was hin und dann schauen wir, ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist. Also bei euch ist das, finde ich, sehr, sehr besonders, dass man eben auch sagen kann, wie bei uns jetzt im Unternehmen, wir haben abgestimmt über 3 verschiedene Projekte, wo man helfen kann. Die Mitarbeiter haben gesagt, dieses Projekt liegt uns am Herzen. Können Sie das vielleicht einmal sagen, wie macht man sowas? Wie wählt sie die Projekte aus? Und dann, an was arbeitet sie ja an verschiedenen Projekten? Was gibt es da momentan?
Also grundsätzlich schauen wir, wo ist der Need, der Bedarf quasi am größten? Und oft wird es auch jetzt in Ghana auch an uns herangetragen. Das heißt, wir haben natürlich, wir sind mittlerweile seit 16 Jahren in Ghana tätig und haben unseren Namen gemacht in der Region. Und es kommen auch Menschen, Gemeinden auf uns zu, auch Behörden, wenn sie irgendwo Hilfe brauchen. Dann startet es bei uns so, dass wir es erst ein Assessment quasi machen, eine Bedarfserhebung und uns anschauen, wie ist die aktuelle Situation genau, dass wir wirklich auch Zahlen erheben, dass wir zum Beispiel genau wissen, wenn wir jetzt in dem Bereich, wo ihr uns ja auch unterstützt, zum Beispiel der Frauengesundheit, dass wir uns echt auch anschauen, wo sind die Zahlen zum Beispiel besonders schlimm in den Regionen, in denen wir tätig sind. Das heißt zum Beispiel Mädchen, die als Kinder verheiratet werden oder Teenager-Schwangerschaften. Das heißt, wo sind die Zahlen besonders hoch? Und da kriegen wir auch, arbeiten wir natürlich auch mit der Behörde zusammen und kriegen von denen auch die Zahlen. Und da starten wir dann meistens mit einem Pilotprojekt, erst einmal auch über ein Jahr, um mal zu schauen, ist das richtige Projekt, funktioniert das? In diesem Fall haben wir gesagt, wir wollen mit Mädchenclubs starten und wollen schauen, dass wir sichere Räume schaffen für Mädchen, wo es eben um Aufklärung geht, um Rechte, um ihre Selbstbestimmung. Und genau, schauen dann eben auch noch ein Jahr, da wir das evaluieren und schauen, haben wir damit die Ziele erreicht, ist das das Richtige, was wir machen. Genau, und so sind wir eben wirklich in den verschiedensten Bereichen, wo es eben irgendwie gebrannt hat, sind wir jetzt da eben dann tätig in Ghana mit der großen Überschrift Kinderschutz. Und
uns ist da total wichtig, dass wir wirklich eine tiefe Problemanalyse machen. Mhm. Und ich glaube, da stolpern vielleicht Organisationen immer wieder drüber, auch lang etablierte Organisationen, natürlich auch in der Entwicklungszusammenarbeit, dass man sich irgendwann einmal eine Lösung überlegt hat für ein Problem, das man wahrgenommen hat und dann mit der Lösung verheiratet ist, weil damals hat das funktioniert.
Für das stehe ich, das ist mir wichtig. Und
genau, das hat man etabliert, da hat man Know-how, da hat man Personalkompetenzen aufgebaut und so weiter. Aber die Kontexte, und wir nehmen es ja auch in Österreich wahr, es verändert sich das Umfeld. Und eine tiefe Problemanalyse, immer wieder genau hinzuschauen, und da braucht es auch Evidenzen, da braucht es eben Zahlen und ja, wirklich Know-how und Wissen, um das tatsächlich ja wissenschaftlich anzugehen und zu schauen, gut, passt das eigentlich noch heute? Und manchmal muss man sich auch von einem Projekt oder ja, von einem Programm, das man irgendwie jahrelang gemacht hat, verabschieden oder das verändern, weil man nur Symptome bekämpft und nicht an die Wurzeln rankommt und da vielleicht systemisch bei einer Gesetzesveränderung mitwirken kann oder andere Möglichkeiten. Ja, diese Professionalität und diese Offenheit, immer zu lernen und das weiterzuentwickeln, ist uns da voll, voll wichtig.
Was seht ihr als größte Herausforderung jetzt für die nächsten 5 Jahre?
Es ist sicher auch wie bei uns der Klimawandel eine große Herausforderung in Ghana. Es sind sehr viele Menschen, insbesondere im ländlichen Nordghana, von der Landwirtschaft abhängig. Und da haben wir in den letzten Jahren auch schon starke Veränderungen natürlich gemerkt. Im Nordghana gibt es eine Regenzeit und eine Trockenzeit. Wenn dann in der Regenzeit Regenfälle ausfallen, es hat letztes Jahr 6 Wochen nicht geregnet in der Regenzeit, sind dann die ganzen, alles was anbaut ist, ist vielen Menschen, natürlich sind die Crops, die Samen, die Pflanzen, die Jungpflanzen gestorben. Und das hat natürlich riesige Auswirkungen auf die Menschen, die nur die Landwirtschaft auch für den Eigenbedarf machen, aber auch aufs ganze Land. Wie kann ein Land dann nur ernährt werden, wenn man auf einmal eben im Norden Ghanas, wo der Großteil der Landwirtschaft fürs ganze Land irgendwie erwirtschaftet wird? Das heißt, das sind schon sehr große Themen. Und da schauen wir auch, also das, für uns ist das ein Querschnittthema, dass wir überall mitdenken, bei jedem Projekt, das wir planen, haben wir das in unserem Hinterkopf und schauen wir, dass wir in dem Bereich eben auch was machen können. Insbesondere natürlich zum Beispiel auch im Bereich der Ausbildungen ist es so, dass wir auch in diesem Bereich Angebote setzen, sei es jetzt Dry Season Farming, wie kann man eben auch in der Trockenzeit was anpflanzen. Also ich glaube, dass das eine ganz eine große Herausforderung ist in den nächsten Jahren.
Mhm.
Und was Zweites fällt mir auch noch ein als ganz große Herausforderung, ist schon die Finanzierung.
Ja.
Und dieses Gefühl, über Grenzen hinweg verantwortlich zu sein. Da gibt es so den Satz, wir sitzen ja alle im selben Boot, oder? Und ich bin da, oder wir sind da der Meinung, dass es ein ganz falscher Satz ist. Nein, wir sind nicht im selben Boot. Wir sind im selben Sturm weltweit. Das nehmen wir wahr. Die Unsicherheit wächst. Soziale Verwerfungen betreffen uns alle, auch hier in Österreich, noch viel stärker in Ghana. Und dennoch sind wir in ganz, ganz unterschiedlichen Booten unterwegs. Also manche segeln in Yachten, andere in einer Nussschale und andere ertrinken. Mhm. Das ist unsere Realität. Und das habe ich auch, oder haben wir anfangs auch gemeint, mit den Privilegien, die schon nochmal bewusst zu machen und zu sagen, okay, ja, irgendwie nicht in meiner Blase der Bequemlichkeit zu bleiben oder in meinem engsten Umfeld, sondern zu sagen, ja, alles hängt zusammen und meine Verantwortung ist auch, wenn ich mit Privilegien ausgestattet bin, diese wahrzunehmen und zu geben, zu teilen, Großzügigkeit zu üben, jeden Tag im Kleinen sowie im Großen. Und da nehmen wir schon wahr, also im ganz großen Stil, wenn man USAID anschaut und was da in Amerika passiert, das hat uns direkt getroffen. Am zweiten Tag, wie der Trump im Amt war, ist eine große Förderung einfach stillgelegt worden. Also so ein kleiner Verein, direkte Auswirkungen, ja, aber auch im Kleinen. Also wirklich Fundraising und dieses Bewusstsein, alles gehört zusammen und ja, da muss man echt gut dranbleiben. Mhm. Das ist schon auch in der jetzigen Zeit, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, fühle auch ich in mir eine Unsicherheit. Wie kann denn das weitergehen? Und können wir da noch viele Menschen auf den Weg mitnehmen an unserer Seite? Wir sind überzeugt, das ist voll wichtig, aber es wird zunehmend schwieriger.
Wie kann man im Kleinen helfen, euch helfen? Und wie kann man aber auch helfen als Firma oder im Großen? Was gibt es für Möglichkeiten, dabei zu sein und euch zu unterstützen mit eurer Arbeit?
Ja, uns hilft tatsächlich jede Spende. Es ist so, dass in Ghana, Gott sei Dank, 1 Euro nur sehr viel bewirken kann. Ich habe es vorhin ganz kurz gesagt, 1 Euro kann ein Kind einen Tag lang ernähren. Das ist weit mehr, als man in Österreich mit 1 Euro leisten kann. Ich war heuer im Sommer bei unseren jüngsten Spenderinnen zu Gast. Die sind 7 und 9 und die haben uns aus ihrem Taschengeld und für das Zeugnis und so weiter, also immer, wenn sie irgendwo Geld kriegen, dann sie ein bisschen was immer für Ghana auch spenden. Und die haben uns dann 90 Euro gespendet und haben gesagt, das kann eben ein Kind 3 Monate lang ernähren. Und das hat sie schon auch sehr berührt. Also, und das können wirklich schon, das können tatsächlich eben auch schon Kinder leisten. Und natürlich ist es dann, ein Unternehmen kann ungleich mehr leisten. Dafür habt ihr euch ja auch entschieden, Katharina, wirklich zu sagen, wo sehen auch wir unsere größte Wirkung? Welcher Bereich liegt uns? Ihr habt es mit euren MitarbeiterInnen gemeinsam entschieden und habt gesagt, das passt am besten zu uns. Und da können wir wirklich auch noch auf ganz eine andere Art und Weise wirken. Und ich glaube, das kann auch attraktiv sein für Unternehmen, eben. Vielen ist es ein Anliegen, was zurückzugeben an die Gesellschaft, wenn es einem gut geht, wenn ein Unternehmen gut läuft. Und eben da ist die Wirkung trotzdem ungleich höher, als wenn ich sage, ich mag in Österreich ein Projekt umsetzen. Und wir sind auch der Meinung, dass wir eben diese Verantwortung auch haben. Die Sarah hat es erwähnt, wir reisen mit unterschiedlich großen, gut ausgerüsteten Booten durch diesen Sturm. Und wir sind der Meinung, uns, die so privilegiert sind, denen es so gut geht, wir haben eine Verantwortung für diejenigen, die nur eine Nussschale haben oder die drohen zu ertrinken.
Es ist so bewundernswert, weil ich muss dazu sagen, ihr seid ja junge Frauen mittlerweile, habt selber Familie, habt selber Kinder und ihr seid so konsequent und auch so mutig. Woher kommt das? Was tragt euch? Und wie macht ihr das?
Da habe ich eine ganz klare Antwort. Beim Hergehen habe ich das der Julia als Power-Talk schon mitgegeben. Habe ich gesagt, weil tatsächlich fragen wir uns das selber natürlich immer wieder. Und ich bin tief überzeugt davon durch unsere Verbundenheit. Wenn sich Frauen, besonders Frauen, zusammentun, kann da so eine Kraft und so ein tiefes Vertrauen entstehen. Und ich muss sagen, Brave Aurora ist von Frauen gegründet worden, in 16, 17 Jahren nur von Frauen getragen worden im Vorstand in Österreich. Wir 3 Gründerinnen sind mittlerweile wirklich wie Schwestern. Also es ist eine Form von Sisterhood. Und
ja, ich glaube, diese tiefe Verbundenheit, dieses Vertrauen ineinander, weil natürlich gibt es Phasen, wo man sich denkt, ich kann nicht mehr. Es ist anstrengend, immer um 20.30 Uhr bis 22, 23 Uhr am Abend Calls zu haben, noch zusätzlich zu einem mehr als Fulltime-Job. Wir haben ja sehr herausfordernde Jobs, mit denen wir Geld verdienen und Familie und so weiter. Das ist während dem Studium noch leichter gegangen als jetzt. Aber wenn eine ein Tief hat, dann springt einmal die andere ein. Und dieses Miteinander, einfach wirklich überzeugt davon zu sein, Sinnvolles zu tun und dran zu bleiben, das hilft voll. So irgendwie ja, ein Netzwerk des Mitgefühls, habe ich das Gefühl, haben wir da jetzt wirklich aufgebaut. Und es sind ja nicht nur wir im Vorstand, sondern Unternehmen, Spender und Spenderinnen, Ehrenamtliche, unsere Familien, unsere Männer, unsere Freunde. Genau, also da sind ja ganz viele Menschen irgendwie involviert, die, ja, die da mit anschieben. Und ohne dem wird es nie gehen. Also einer von uns oder eine von uns wird das nie alleine schaffen. Man muss sie echt mit Menschen zusammentun. Mhm.
Gleichzeitig glaube ich, es ist eben auch, wenn man die Erfahrung einmal gemacht hat, selbst wirksam zu sein, eine Wirkung zu haben, dass das, was man selber, was man damit leistet, auch wenn es manchmal anstrengend ist, wenn es spät nachts ist, aber zu sehen, dass das wirklich Menschenleben rettet, dass das Kinderleben verändert, das gibt einem natürlich auch extrem viel zurück. Und genau darum wollen wir auch dieses Geben verbreiten und immer mehr Menschen auch dazu motivieren, echt auch in ihrem Wirkungskreis, so wie es möglich ist, wirklich auch zu geben, weil uns das auch so gut tut. Wenn man was teilt, dann hilft man damit nicht nur der anderen Person, sondern eben auch die eigene Selbstwirksamkeit stärkt so schön und es kann wirklich auch das eigene Leben echt auch sehr viel sinnvoller machen.
Ich finde, das ist so, das sieht man bei euch auch so, diesen Weitblick, den man manchmal vielleicht verliert, wenn er in seiner Bubble einfach immer bleibt, gell? Ja, also mich bewegt es sehr und ich bewundere euch sehr, muss ich sagen, weil ich weiß, einmal viel Arbeit ist einmal viel Arbeit, aber das, was ihr macht, ist einfach nochmal so was Besonderes. Also ich kenne nicht viele Menschen, die das machen. Über die Arbeit, über ihre Familie noch sowas aufzubauen mit so viel Herz und das so konsequent. Weil anfangen ist immer leicht und dann sagen, ja, okay, jetzt lassen wir es wieder. Es war unsere Idee und wir waren die Innovation und wir haben das gemacht und dann läuft man immer dumm zu jedem Vortrag und sagt, ja, wir haben das damals gemacht, aber jetzt macht es ganz jemand anderer. Oder umgekehrt, irgendjemand anderer hat es gemacht. Also wir sind ja auch immer so schnell dann wechselnd. Und dass ihr das so lang da dran bleibt, das ist einfach sehr bewundernswert. Kenne nicht viel, gibt es glaube ich auch nicht viel, weil wir sind ja sehr pulsierend in Beziehungen und in unseren Aktionen. Und deshalb wirklich Chapeau und Gratulation, dass ihr das so macht, wie ihr das macht, mit dieser Konsequenz. Jetzt, was mir wichtig ist, und ich bitte alle, die da irgendwie helfen können, wie kann man euch helfen, wo kann man euch finden, wo kann man euch anschreiben, wenn man sagt, wow, ich möchte wirklich auch was mit meiner Firma machen oder ich habe einfach wirklich nochmal mehr wie viele andere oder ich habe weniger, aber das, was ich weniger habe, mag ich viel teilen, ist total egal. Was gibt es für Möglichkeiten, mit euch in Kontakt zu treten? Wo findet man euch?
Ja, genau, wir freuen uns natürlich, wie vorhin schon erwähnt, wirklich über jede Spende. Über www.braveaurora.com findet man natürlich auch unsere Kontodaten, beziehungsweise kann man auch direkt über unsere Webseite spenden. Unternehmen können auch gern mit mir persönlich in Kontakt treten. Wir dürfen ja auch gemeinsam mit MitarbeiterInnen vom Alpenresort Schwarz jetzt dann nach Ghana reisen. Die dürfen sich das Projekt auch vor Ort anschauen. Das heißt, es ist natürlich möglich, für SpenderInnen wirklich echte Einblicke zu erhalten. Und genau, also da freue ich mich natürlich über eine Kontaktaufnahme von jedem.
Und neben der finanziellen Unterstützung ist es natürlich auch Zeit, Know-how, Netzwerke, Bühnen, wie heute hier in einem Podcast, Medien. Desto mehr Menschen von Brave Aurora erfahren, von unserer Mission, von unseren Anliegen, wie wir auch Entwicklungszusammenarbeit sehen, auch gerne mal in eine Diskussion einladen, einmal eine Bühne mit uns teilen. Genau, also da sind wir voll offen oder auch im Ehrenamt. Wir haben rund 20 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen an unserer Seite in Österreich, weil ein Newsletter gehört geschrieben, ein Jahresbericht designt. Da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die eine Organisation, es ist wie eine Firma. Wir leiten eine Firma nebenbei. Mhm. Und alles, was eine Firma, ein Unternehmen braucht, brauchen wir auch. Genau, also wenn es da neben der finanziellen Unterstützung Ideen gibt, Wissen und Know-how und Expertise mit uns zu teilen, dann auch voll gern.
Voll. Ja, das mit Ghana wollte ich auch noch sagen. Das ist echt schön, dass ihr da hinfahrt mit unserem Team. Vielleicht auch für alle zur Info. Wir haben das ausgeschrieben und es haben sich, glaube ich, über 20 Mitarbeiterinnen gemeldet, dass sie das gern machen möchten. Wir haben dann ausgewählt. Das ist jetzt eine nette kleine Gruppe von langjährigen Mitarbeitern und aber auch Auszubildenden, die da hinfahren. Eine Woche. Der Christian, unser Oberkellner, ist ja dabei. Und das wird sicher sehr besonders. Und das, ja, vielen Dank, dass ihr das macht, weil ich glaube auch, dass das einfach ein guter Multiplikator sind. Sie sind schon ganz aufgeregt und freuen sich sehr, sehr, sehr.
Und wir uns auch.
Ich danke von ganzem Herzen, dass ihr gekommen seid. Danke für das, was ihr macht. Ich habe es eh schon gesagt, ich bewundere das sehr. Ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass wir noch viel miteinander machen können. Es hat wirklich unser Herz mit eurem Projekt erobert. Wir fühlen uns da sehr sicher und auch sehr gut aufgehoben und es ist für uns sehr authentisch und sehr klar strukturiert. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass solche Sachen nicht kompliziert sind. Und ihr macht es wirklich so einfach und klar, dass es wirklich verständlich ist. Und das ist einfach wunderschön. Und danke für die Arbeit, danke für diesen Einblick auch in diese Welt, die ich mir gar nicht vorstellen kann, was da für Gedanken sind. Aber ihr uns das immer mit so viel Liebe eben auch in Einzelgesprächen erklärt. Und das wahrscheinlich so oft erklären müsst, aber es ist einfach ja, nicht vorstellbar, dass das eine Welt ist und dass das so unfair verteilt ist. Mhm. Danke und schön, dass ihr da seid. Schön, dass es Menschen wie euch gibt.
Danke für deine lieben Worte.
Danke.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns bitte gern auf Social Media. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und TikTok. Wenn ihr Anregungen und Fragen habt, bitte schreibt einfach an podcast@schwarz.at, auch gerne für Themen. Und wir freuen uns immer über Bewertungen auf den Plattformen eurer Wahl. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Eure Katharina.